Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. In dieser Folge sprechen wir mit Benno Trabant über Deutsch als Zweitsprache in der Kita. Benno ist seit 1998 in Lehre und Forschung an der Christian-Albrechts-Universität Kiel tätig, unter anderem in den Bereichen Phonetik, Linguistik und Psychologie. Er arbeitet freiberuflich in der Erwachsenenbildung mit den Schwerpunkten Sprech- und Stimmtraining, Sprache und Persönlichkeit sowie Deutsch als Zweitsprache. Gemeinsam haben wir darüber gesprochen, warum das Thema Deutsch als Zweitsprache so wichtig ist, worauf Fachkräfte achten sollten und was Kinder brauchen, um eine neue Sprache zu lernen. Außerdem ging es um konkrete Beispiele aus dem Kita-Alltag. Einblicke in korrektives Feedback und Lösungsansätze für die häufigsten Probleme, die im Kita-Alltag auftreten. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Benno, hier im Gespräch. Wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Das Thema Mehrsprachigkeit ist ja ein sehr spannendes. Wie bist du denn da drauf gekommen? Also was ist dir an diesem Thema persönlich, ganz persönlich besonders wichtig?
Also ganz persönlich begegnet mir Mehrsprachigkeit erstmal in der langen Zeit, in der ich mich mit Linguistik und Phonetik auch in der Uni beschäftigt habe. Ist es natürlich ein ganz zentrales Thema, wie entwickelt sich Sprache bei Kindern. Und das hat sich dann aber nochmal sehr verändert durch meine Arbeit auch in der Pedico-Akademie, wo ich die Situation insbesondere von Kindern sehr intensiv auch gesehen habe, in deren Elternhaus kein Deutsch gesprochen wird, die geflüchtet sind, die aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind und dann eben ja, vor der großen Sprachbarriere stehen und auch vor einem sehr schwierigen Start ja, in die eigene Bildungsbiografie stehen. Und ich habe sehr viel mit Erzieherinnen und Erziehern auch gesprochen und die sagen auch, das sind eben Kinder, die sind überall auf der Welt, sind die gleich, die brauchen Sprache, die brauchen Kommunikation. Und ich finde es eben besonders wichtig, dass diese Kinder ja, in Deutschland einen gelungenen Start auch in das Bildungssystem, in ein Ausbildungssystem bekommen. Und das ist mir persönlich eben sehr wichtig, dass das auch eine ganz starke gesellschaftliche Komponente hat.
Mhm. Ja. Oft heißt es ja, wenn Kinder jetzt mehrsprachig aufwachsen, dass sie dann gar keine Sprache so richtig können. Stimmt denn das? Ist das so?
Das ist der alte Mythos der doppelten Halbsprachigkeit. Und das ist also eine ganz, ganz schlimme Vokabel, die mittlerweile auch aus der Welt der Linguistik komplett verschwunden ist. Es gibt ja eine große Welt auch von Meinungen über Linguistik und von Setzungen, die Leute persönlich haben. Wir können alle sprechen und deswegen denken also viele Leute, sie können auch linguistische Strukturen gut beurteilen, aber das ist oft nicht so. Vielleicht schildere ich mal, wie es in der Welt aussieht, so ein bisschen. Wenn wir auf die Menschen schauen, die auf der Erde leben, dann sind etwa 70% der Menschen mehrsprachig, weltweit gesehen. 50% der Kinder sprechen in der Schule eine andere Sprache als zu Hause. Und ich glaube, das klärt vielleicht schon einen Teil der Sprache. Also diese Kinder lernen 2, 3 Sprachen oft schon vorm Eintritt in die Schule. Und Sprachen werden eigentlich meistens so gelernt, wie wir sie später im Alltag auch benötigen. Das heißt, wenn wir zu Hause mit den Eltern vielleicht nur die Herkunftssprache sprechen, dann haben wir da manchmal ein etwas eingeschränktes Vokabular, weil man vielleicht nicht so sehr über Politik und Gesellschaft spricht, sondern mehr über den Haushalt und die Familie. Wenn die Kinder dann aber nach draußen gehen und eingeschult werden, dann entwickelt sich die Sprache dort, die zweite Sprache dort dann auch so, wie sie benötigt wird und bildet sich dann ganz normal aus, wie es auch bei monolingualen Kindern der Fall ist. Also das menschliche Gehirn saugt das auf, das ist dafür gemacht, auch mehrere Sprachen zu beherrschen. Wenn dann die Umstände entsprechend auch förderlich sind für die Kinder.
Ja, und also du sagst, die können mehrere Sprachen gleichzeitig lernen. Gibt es andere Probleme, die Kinder haben oder die entstehen, wenn sie mehrsprachig aufwachsen?
die Probleme, die ich beobachte, die entstehen oft dadurch, dass Kinder dann in ein neues sprachliches Umfeld kommen, nachdem sie schon eine Sprache gelernt haben und das auch die Sprache ist, die im Elternhaus gesprochen wird. Und dann eben die Strukturen in der Umgebung nicht so sind, dass das Kind die zweite Sprache schnell und, ich sag mal, entspannt mit einem positiven Kommunikationserlebnis auch lernen kann. Das heißt, ich sehe die Situation oft dann in sogenannten Brennpunkt-Kitas, wo 80, 90, teilweise 100% Kinder sind, die kaum oder kein Deutsch können, die zu Hause auch keine Förderung hinsichtlich Deutsch bekommen können, weil die Eltern auch kaum oder kein Deutsch können. Mhm. Und die ziehen sich dann oft zurück in Gruppen von Kindern mit denselben Erstsprachen. Oft sind dann die Erzieherinnen und Erzieher auch etwas ratlos, weil die sich nicht verständigen können. Mhm. Und das ist eben eine ganz typische Situation, die ich jetzt oft beobachtet habe, die eben keine günstige Rahmenbedingung für den Deutscherwerb bietet.
Mhm. Ja. Und was wären denn, also wenn du jetzt sagst, ein Kind kommt in die Kita und kann halt noch kein Deutsch, also spricht zu Hause kein Deutsch, was wäre denn dann, was wäre ein günstiger Verlauf? Also was bräuchte das Kind? Und vielleicht auch als Gegenteil, du hast ja eben schon erzählt, was ungünstig sein könnte, aber was gibt es denn noch, was ungünstig sein? Also was sind da so die Unterschiede?
Ja, also für den Spracherwerb, ich glaube, das ist ein Gemeinplatz auch, gilt je früher, desto besser. Das ist das Erste. Das heißt, wenn ein Kind mit 2 nach Deutschland kommt mit der Familie, dann gleich in die Krippe geht und mit 3 in den Elementarbereich übergeht, dann ist das alles kein großes Problem. Wenn ein Kind aber jetzt mit 5 aus Syrien kommt und traumatisiert in eine Kita kommt, wo praktisch Deutsch gar nicht die wir sagen, dominante Umgebungssprache ist, dann ist die Situation eine völlig andere. Mhm. Das heißt, wenn ein Zweitspracherwerb ganz früh passiert, dann hat er noch so die Strukturen des natürlichen, ungesteuerten Spracherwerbs. Die Kinder saugen das wie ein Schwamm in sich auf, die beobachten, was um sie herum passiert. Die spüren, dass das Deutsche dann, wenn das dort gut repräsentiert ist in der Einrichtung, die Sprache ist, an der sie sich auch orientieren müssen. Und dann funktioniert das oft sehr gut. Wenn ein Kind schon älter ist, sagen wir mal, es kommt mit 5 in den Elementarbereich, dann ist eine gute Situation, dass dort ein gutes Verhältnis auch ist zwischen Kindern, die Deutsch sprechen. Ich sag mal, gefühlt würde ich sagen, möglichst nicht mehr als 1/3 von Kindern dort anwesend ist, die noch Deutsch lernen muss, sodass die Kinder auch in der Kind-Kind-Interaktion sehr viel mit dem Deutschen zu tun haben. Und dass die pädagogischen Fachkräfte dort dann auch ja ganz gezielt spielerisch natürlich in Sprachförderungssituationen mit den Kindern gehen. Das heißt, am Wortschatzerwerb trainieren, am sprachlichen Handeln trainieren und eben dort gut geschult und aufmerksam sind, einen guten Betreuungsschlüssel haben und die entsprechende Ruhe und einen Raum, wo man mal hingehen kann. Also all das, ja, ich sehe, ihr müsst ein bisschen lachen, was oft in Kitas natürlich einfach auch nicht gegeben ist.
Was sind denn so typische Herausforderungen für Kinder, die eine Zweitsprache lernen, die ja mehrsprachig aufwachsen? Was können denn so Hindernisse sein? Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was so günstige Varianten wären oder günstige Voraussetzungen. Was sind denn besonders herausfordernde Bedingungen oder Probleme, die auftauchen können?
Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, immer wieder aufs Lebensalter des Kindes schauen oder der Kinder. Ist ein Kind 2 oder ist ein Kind 5? Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Gucken wir mal in den Elementarbereich, wenn ein Kind da ankommt. Muss es erstmal verstehen, dass es überhaupt verschiedene Sprachen gibt. Das ist für ein 3-Jähriges erstmal gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt Sprachsysteme. Ich kann 1 zu Hause und das gilt hier einfach nicht. Das ist eine erste große Herausforderung für das Kind. Dann gibt es ganz praktische Herausforderung, vor denen die mehrsprachigen Kinder dann erstmal stehen, nämlich, dass sie ihre Bedürfnisse gar nicht äußern können, dass sie nicht kommunikativ aktiv handeln können. Sprache ist ja immer Handeln auch. Insbesondere bei Kindern sehen wir das ja sehr stark. Arbeit mit Kindern ist immer Arbeit mit Sprache und Kommunikation. Und Kommunikation ist auch immer soziale Interaktion. Und wenn Kinder hier nicht wie gewohnt mit dem Sprachsystem, was ja mit 3 ein Kind schon recht gut beherrscht, in eine soziale Interaktion zu kommen, dann ist das erstmal ein Konflikt für das Kind. Dann können daraus bestimmte nicht so günstige Verhaltensformen entstehen. Das Kind reagiert aggressiv zum Beispiel. Vielleicht auch nur, weil es Kontakt zu anderen Kindern sucht, schubst und zupft an den Klamotten, weil es eben nicht sagen kann, hallo, möchtest du spielen oder darf ich auch mal den Ball haben? Sowas wird sehr häufig beobachtet. Ja. Manche Kinder ziehen sich zurück bis hin zum vollständigen Verstummen in der Kita. Wir nennen das Mutismus. Das kann selektiv sein, also nur in der Einrichtung dann vielleicht. Zu Hause spricht es dann wieder oder auch vielleicht vollständig. Ja, das sind so soziale Verhaltensformen, die immer gekoppelt sind auch mit dem Spracherwerb. Und wenn dann eben kein verarbeitbarer Input kommt für die Kinder, das heißt, wenn sie zu wenig Möglichkeit haben, sich von anderen Kindern oder auch dem Fachpersonal Sprache abzuschauen, dann kann der Spracherwerb wirklich auch stagnieren und zum Erliegen kommen. Das heißt, da muss man wirklich auf die Kinder schauen und ihnen Input bieten, ihnen sprachliche Anregungen bieten, ihnen erklären, dass Sprachen getrennt werden können, dass es mehrere Sprachen gibt. Und wenn das nicht passiert, weil die Einrichtung überlastet ist oder eben Deutsch zu wenig präsent ist, dann sind das sehr schwierige Bedingungen für den Spracherwerb.
Ja.
Denn man muss ja eins noch sagen, Entschuldigung, eins muss man noch sagen, die Kita ist unter Umständen der einzige Ort, in dem ein Kind Deutsch hört und die Erzieherinnen sind unter Umständen die einzigen Personen, die auf einer muttersprachlichen Ebene tatsächlich Deutsch beherrschen.
Ja, ich stelle mir das gerade so vor, dass das unglaublich stressig sein muss, glaube ich, so für mich als Kind, wenn ich irgendwie merke, ich verstehe gar nichts. Dass das so ein innerer, dass mein Stresspegel ganz schön hoch sein kann, wenn ich irgendwie merke, ich kann mich nicht ausdrücken, ich kann mich nicht, ich weiß, verstehe hier gar niemanden. Und wir wissen ja auch, dass innerer Stress dazu führt, dass eben Lernen gar nicht möglich ist, oder? Also das heißt, das muss ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es fürs ein oder andere Kind auch wirklich sehr herausfordernd sein kann, dann eine Zweitsprache zu lernen, wenn dann dadurch schon der Stress so hoch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also hoher Druck kann wirklich auch die, genau wie du sagst, die Aufnahmefähigkeit und die Lernmöglichkeiten massiv einschränken. Aber es ist natürlich so, egal was wir Kindern beibringen möchten, in dem Alter geschieht das spielerisch. Wir haben zwar im Hinterkopf, dass wir steuern und haben auch Elemente des gesteuerten Spracherwerbs, also anders als wir es bei ganz kleinen Kindern machen. Das heißt, wir machen vielleicht gezielt Wortschatzarbeit. Wir üben, wie man mit Verben und Adjektiven umgeht, bringen den Kindern auch vielleicht das grammatische Geschlecht mit bei, aber machen das alles spielerisch und versuchen, ein positives Kommunikationserlebnis zu haben und das Kind gar nicht so spüren zu lassen, dass es gerade dabei ist, Deutsch zu lernen. Und das ist ein bisschen der Witz an der Sache.
Ja.
Besonders gutes Beispiel ist da ja vielleicht das handlungsbegleitende Sprechen. Was für Erzieherinnen und Erzieher was völlig Normales ist. So, jetzt, oh Mann, ich glaube, die Windel ist voll, jetzt gehen wir mal in den Wickelraum, ich nehme jetzt mal die Windel ab, ja, die muss ja wirklich gewechselt werden und dann tun wir die jetzt in den Mülleimer. So, das ist ja auch ein bisschen täglich Brot für Menschen, die in Kitas arbeiten. Und speziell aus solchen Situationen saugen die Kinder wirklich auch Sprache auf.
Ja.
Das heißt, die sehen ja gar nicht so explizit, wenn es gut läuft, dass sie gerade eine neue Sprache lernen.
Ja,
Ich habe mal mit einer Autorin gesprochen, die hat, glaube ich, ein Buch geschrieben, das heißt Korrigier mich nicht oder so. Das finde ich total spannend in dem Zusammenhang. Also wir sind jetzt schon so ein Stückchen weiter gehopst, so wie, was kann man denn machen? Ne? Ja. Aber vielleicht ist das wirklich das, was ja auch besonders spannend ist. Wie stehst du zum Thema Korrigieren? Also wenn wir eben sagen, nein, das heißt aber so und so oder sowas. Ne? Also wie stehst du dazu?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich. Und auch das ist was, wenn ich mit den Fachkräften in den Seminaren arbeite, dann stoße ich ganz oft auch auf intuitives Handeln, wo ich sage, wir können das hier ein bisschen ausbauen und auch nochmal weiter fundieren. Und ein Teil dieses intuitiven Handelns ist das sogenannte korrektive Feedback. Und ich habe das neulich mal, fragte mich ein Freund, sag mal, Benno, was machst du eigentlich in diesen Seminaren? Und ich habe dir gesagt, ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du bist Erzieher und ich bin ein kleines Kind. Und ich zeige aus dem Fenster und sag, da, Hund, was machst du dann? Und er ist auch Vater, überlegte kurz, sagt, ja, stimmt, da ist ein Hund. Und das ist... Das ist etwas ganz Intuitives, was viele Eltern natürlich auch kennen. Das ist korrektives Feedback, das ist eine Korrektur. Mhm. Da Hund ist kein grammatisch korrekter Satz. Wir sehen, das Kind kann schon eine Deixis, das kann zeigen, das kann da sagen. Das ist ja auch schon was Wichtiges und es kennt das Wort für Hund. Aber es fehlt das Ist. Da muss noch irgendwie ein Verb dazu. Und das bieten wir dem Kind dann an. Und das wäre eine Korrektur und wir können auch zum Beispiel... Ja, wir können das auch erweitern, eine Expansion. Das ist, stimmt, das ist ein brauner Hund. Wir können vielleicht das umformen. Kennst du den Hund? Und das sind alles Strukturen, die im persönlichen Gespräch stattfinden, die ich als Korrektur auffasse und auch die Erzieherin vielleicht in dem Gespräch auch ganz bewusst verwendet. Und daran arbeite ich auch mit den Erzieherinnen und Erziehern, aber das Kind eben nicht. Für das Kind ist das ein normales, angenehmes Gespräch. Vielleicht kann man dann auch mal fragen, weißt du, wem der Hund gehört? Stellt offene Fragen, so hält das Gespräch am Laufen. Und da hat sich die Sicht, glaube ich, auf Korrekturen sehr geändert. Ich habe neulich noch mal gehört, das war eigenartig, da wurde von einer Logopädin berichtet, die hatte nun gesagt, ja, wenn das Kind das falsch macht, dann muss man sagen, nee, so nicht, sondern so und jetzt bitte 10-mal wiederholen. Genau. Ja. Und da dachte ich auch, ich meine, in welchem Jahrhundert hat die ihren Job gelernt? So macht man es eben nicht mehr. Es ist immer wichtig, dass die Kinder nicht unter furchtbaren Druck geraten und einfach Spaß an Kommunikation haben.
Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig, ne? So wie man das macht, also welche Haltung. Also möchte ich dich korrigieren und dir sagen, du machst das falsch, ne? Oder möchte ich mit dir in einem Gespräch sein und ich nutze eben die korrekten Sprachformen so, ne? Also das ist ja, ich schätze dich als Mensch und deswegen möchte ich mit dir interagieren, aber ich nutze die richtigen Sprachformen. Natürlich auch, damit du das korrekt lernst, aber ich möchte ja mit dir in Interaktion sein, ne? Also das ist dann eher das Ziel, also so würde ich sagen. Ja. Daniela, du wolltest gerade noch.
Ja, genau, ich habe die ganze Zeit jetzt so eine Frage im Kopf. Ich war Dienstag gerade in einer Einrichtung, wo über die Hälfte nicht Muttersprachler, also nicht Deutsch als Muttersprache hatte. Und du hast ja gesagt, Benno, du hast ja gesagt, dass im Zweifelsfall die Kinder eben nur in der Kita da mit Muttersprachlern zu tun haben. Und also das waren auch sehr selbstreflektierte Personen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die das jetzt hören, dass dann so die Frage aufkommt, okay, wenn ich jetzt nicht Muttersprachler oder Muttersprachlerin bin und vielleicht auch die ganze Grammatik und so noch nicht 100% beherrsche, wie ist es denn dann? Schade in Anführungsstrichen ich den Kindern dann eher? Oder ist das dann eher vielleicht auch ein gemeinsames Erleben und Erlernen der Sprache und Spielen mit der Sprache?
Also ich glaube, Schaden richtet man da erstmal nicht an. Kinder filtern tatsächlich dann auch in ihrem Kontakt mit Muttersprachlern Fehler später auch wieder raus. Ich sehe erstmal einen großen Vorteil darin, wenn wir auch eine multilinguale Situation im Personal haben. Das kann Kinder sehr, sehr motivieren. Das kann Kindern auch zeigen, dass es Wertschätzung gegenüber anderen Sprachen, anderen Kulturen gibt, dass auch die Erwachsenen mit einer irgendwie ja vergleichbaren Situation zu tun haben und sich damit angefreundet haben, auch motiviert noch was dazulernen. Man kann auch vielleicht mal ein Kind auf Türkisch oder Arabisch dann trösten, wenn es gerade ganz unglücklich ist. Man kann vielleicht die erste Sprache oder die ersten Sprachen nutzen, um mit den Eltern zu kommunizieren. Das sorgt bei Kindern eigentlich erfahrungsgemäß dafür, dass sie sich eher öffnen für die neue Sprache und die neue Kultur. Und ich glaube, die Angst vor Fehlern, die sollte man nicht nach vorne stellen. Zumal ja eigentlich auch, man weiß ja, auf welchem Niveau wir erstmal anfangen, mit Kindern zu sprechen. Das können die Erzieherinnen auch. Das ist ein Apfel. Musst du mal auf die Toilette? Es gibt jetzt Essen. Zieh bitte deine Jacke an. So, das können die auch alle, die dort arbeiten. Und manchmal wird auch nach dem ausländischen Akzent gefragt. Auch da bin ich völlig entspannt. Das gehört zu Menschen dazu, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Insbesondere dann Erwachsene, die werden ja den Akzent normalerweise nie los. Und das ist für mich so was ganz Ähnliches. Neulich fragte mich eine Frau aus Baden-Württemberg, darf ich denn nun im Akzent mit meinen Kindern sprechen? Mit dem Dialekt natürlich. Und ich sage, natürlich, das gehört zu dir. Das ist auch unsere sprachliche Diversität. Und damit kommen Menschen, damit kommen Kinder zurecht.
Da würde ich ganz gerne nochmal so eine, ja wirklich nochmal, dass du nochmal deutlich sagst, es ist also auch okay, mit den Kindern auch mal in der Muttersprache zu sprechen, weil das früher, finde ich, war das ja gang und gäbe, denn wir sprechen hier Deutsch und das sollt ihr nicht. Und auch jetzt versteckt begegnet es mir doch auch ab und zu noch, also dass dieses Wertschätzen von der Sprache, die zu dir gehört, ja, das ist in Ordnung.
Ja, das ist sogar total wichtig. Wir müssen ja bei dem Kind Motivation erzeugen. Und Motivation bedeutet auch, dass das Kind sich gesehen sieht in seinen Fähigkeiten, in seiner anderen Kultur, die zu Hause eben auch vorhanden ist, die das Kind auch geprägt hat, die auch bleiben wird. Da dürfen wir uns ja auch nichts vormachen. Die Familiensprache wird ja bleiben und die soll auch bleiben. Das ist ganz, ganz selten, dass sich die Sprache zu Hause im Elternhaus umstellt. Selbst wenn die Eltern sehr, sehr gut Deutsch lernen, werden die, das hat sehr viel mit Identität zu tun, mit Persönlichkeit, mit Wertesystemen. Das muss man den zugewanderten Menschen schon vollkommen zugestehen, dass das bleiben wird und dass das Kind eben ja interkulturell, transkulturell aufwächst und eben in seiner Erstsprache und auch in der Kultur, die mit dem Herkunftsland zu tun hat, geschätzt wird. Das erzeugt am Ende eine andere Motivation, eine bessere Motivation, auch sich in das Deutsche, in die Kultur und Sprache einzuarbeiten. Und die Kinder freuen sich total doll. Geht damit los, dass man ihren Namen richtig ausspricht. Wir Deutschen ja ein. Wir sagen jetzt eben Mohammed und nicht Mohammed. Ne, wenn man sich da ein bisschen bemüht, freuen die sich ganz doll. Wenn man mal ein paar Wörter auf Ukrainisch lernt.
Ja.
Wenn man mit Bildkarten spielt und mal das Wort in der einen Sprache, mal das Wort in der anderen Sprache nennt, das führt bei Kindern am Ende dazu, dass diese Trennfähigkeit zwischen den Sprachen sich herausbilden kann. Also dieses Code-Switching oder Code-Mixing, wie wir das nennen, das Springen von einer Sprache in die andere, sieht die Linguistik heutzutage als förderlich für den multilingualen Spracherwerb an.
Ich würde gerne eine Sache nochmal ergänzen. Dieser Satz, wir sprechen hier Deutsch, ist ein eindeutig rassistischer Satz. Ne? Ja. Also das möchte ich hier gerade nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Also wenn wir sagen, hier sprechen wir Deutsch, bedeutet das alles, was wir an multikulturellen Hintergrund hier mit reinbringen, darf hier nicht sein. Ne? Also das finde ich ganz wichtig, das nochmal so deutlich zu sagen. Und ich finde auch, das ist natürlich etwas, was Kinder sozial-emotional ja auch stärkt, wenn sie sozusagen lernen können, sich auf andere Menschen einzustellen, die eben anders sind, die dann eben nicht perfekt Deutsch sprechen, ne? Also Erwachsene auch. Und das, ich finde, das hat ja auch was mit Anpassungsleistung zu tun, die ich ja auch üben kann und lernen kann. Das ist ja wie mit Menschen, die eine Behinderung haben oder sowas. Also das heißt, Das finde ich total wichtig, ne, für die Entwicklung der Kinder. Ja,
ja, darf ich das nochmal kommentieren an der Stelle?
Weil, ja, gerne.
Ich gehe da voll mit. Also ganz klar, wir sprechen hier Deutsch. Es ist kein Satz, den man bringen kann und darf und sollte. Also aus jeder Hinsicht ist das kontraproduktiv. Jetzt kann man aber die Frage stellen, was machen wir mit Kindern? Sagen wir mal, hatte ich neulich in der Kita in Pinneberg, große rumänische Community, die da direkt so um die Kita rum wohnte. Und dann war eben da, ein Drittel der Kinder kam aus dieser Szene, sagen wir mal. Die waren oft verwandt und verschwägert und hatten da so ein bisschen auch ihr familiäres Umfeld sehr stark ausgebreitet. Und das Prestige des Deutschen war auch nicht so hoch. Mit den Eltern war die Kommunikation auch ein bisschen schwierig oft. Und die Kinder saßen dann in der Gruppe von rumänischen Kindern, oft Geschwistern, zusammen und sprachen Rumänisch. So, und dann steht man natürlich irgendwo da, was macht man denn, wenn die Kinder den ganzen Tag nicht aus ihrer Erstsprache rauskommen? Mhm. Ich darf auf einer Seite natürlich nicht sagen, hier wird Deutsch gesprochen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich den Kindern ja Input geben, ich muss mit denen ins Gespräch kommen, sonst lernen die kein Deutsch. Und das ist eine ganz, ganz heikle Situation.
Ja.
Und da gibt es eben einerseits die Möglichkeit, die Kinder so ein bisschen rauszulocken. Das heißt, denen interessante Aktivitäten anzubieten, die sprachzentriert sind, die aber vielleicht auch ein Stück weit ohne Sprache funktionieren. Das heißt, mit Gestik, Mimik, mit Tanz, mit Tiergeräuschen, so die rauslocken in was, wo eben Deutsch gesprochen wird. Oder es gibt die Möglichkeit, einzelne Kinder oder Paare von Kindern in Gruppen von anderen Kindern, die dann Deutsch sprechen, reinzulocken, wieder in Aktivitäten, wo dann das Deutsche wieder dominant ist. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit zu sagen, zum Beispiel im Morgenkreis oder zum Beispiel, na, Morgenkreis ist vielleicht nicht so gut. Im Morgenkreis kann man auch gut so verschiedene Sprachen benutzen, aber vielleicht beim Frühstück zu sagen, es wäre schön, wenn wir beim Frühstück alle Deutsch sprechen, würden wir uns freuen. So, also ihr seht, worauf ich hinaus will. Ne? Man darf Kinder auch nicht ganz in ihrer Erstsprache lassen, wenn man sieht, dass das für den Spracherwerb des Deutschen wirklich gefährlich ist. Also es ist eine Gratwanderung.
Balanceakt, ja, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich ein Balanceakt zwischen ich nehme dich an, wie du bist, ich nehme dich mit deiner Kultur hier an, du darfst sein, wie du bist und ich bin hier, ich kann nur Deutsch, ne? Also das ist ja auch ein, hey, wir sind hier miteinander in einer Interaktion, ich kann nur Deutsch, hier deine Freundin vielleicht auch. Und können wir uns jetzt annähern? Ne? Also ohne und vielleicht Angebote zu schaffen, zu inspirieren, ohne zu sagen, hier wird aber Deutsch gesprochen. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich so ein Balanceakt, glaube ich. Ne? Deutsch kann ja wirklich schwer sein. So sagt zumindest der Volksmund. Ist das denn so im Verhältnis zu anderen Sprachen?
Ja. Wenn ich diese Frage in Seminaren, ich mache ja auch viel Deutsch als Zweitsprache mit Erwachsenen, stelle ich die Frage oft, ist Deutsch denn nun eine schwere Sprache? Alle so, ja, ist total schwer und so. Ich meine, jetzt ist aber die Frage, was ist eine leichte Sprache? Und da kommt man dann auch ins Grübeln. Also das Englische hat ja sehr viel grammatikalische Komplexität verloren in den letzten paar hundert Jahren. Da kann man sagen, in bestimmten Bereichen ist die Einstiegshürde fürs Englische vielleicht nicht so hoch. Insbesondere, wenn wir vom Deutschen kommen, was dem Englischen ja schon auch sehr ähnlich ist. Aber ich meine, wenn wir jetzt Chinesisch oder Arabisch lernen sollen oder Japanisch, dann ist das auch eine wahnsinnige Herausforderung. Generell kann man sagen, eine Sprache lernt sich für uns umso leichter, je näher sie der Sprache ist, in den verschiedenen linguistischen Ebenen, die Sprachen haben, die wir schon können. Das heißt, für uns ist es relativ einfach, jetzt Holländisch zu lernen zum Beispiel. Für jemand, der vielleicht schon Hindi spricht, ist es eben einfacher, eine andere Sprache auf dem indischen Subkontinent zu lernen. Also das ist sehr, sehr stark davon abhängig, was wir quasi schon verschaltet haben. Und man wundert sich manchmal sehr, wie unterschiedlich Sprachen sind, wie in ihren grundlegenden Funktionsprinzipien. Und das Deutsche hat aber natürlich seine ganz schwierigen Ecken. Wenn wir phonetisch gucken, ist das Deutsche sehr komplex, was Konsonantenverbindungen angeht, komplexe Silben. Das Japanische hat immer Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal. Wenn ihr überlegt, was kennt ihr für japanische Wörter? Konnichiwa. Oder Kawasaki oder Tokio. Es ist immer ein Konsonant und dann gefolgt von einem Vokal.
Okay.
Und das Deutsche hat so wirklich, wirklich abgefahrene Sachen wie Herbst oder Strumpf. Sch, tsch, r, o, m, ja. Pf, s, Strumpf. Also sieben. Sieben Laute in einer Silbe. Und das macht natürlich einer Person, deren Gehirn gelernt hat, Konsonant, Vokal, Konsonant, ganz, ganz große Schwierigkeiten.
Ja.
Wenn wir in die Grammatik gucken, haben wir das Thema Genus, was ja sehr präsent ist. Jedes Wort, jedes Substantiv braucht ein grammatisches Geschlecht. Das Ohr, die Nase, der Mund. Ja, Woher soll man das wissen? Das muss man wirklich lernen. Und dann habe ich Kongruenz. Das heißt, ich esse einen kleinen Apfel, der mir gut schmeckt. In einen steckt das grammatische Geschlecht, der Apfel, einen Apfel, kleinen Apfel, nicht kleine Apfel, der mir gut schmeckt. Das heißt, ich habe Kongruenz an drei Stellen. Ich esse eine kleine Birne, die mir gut schmeckt. Wenn ich das grammatische Geschlecht nicht kenne, kann ich keinen ordentlichen Satz bilden. Und das ist eine große Herausforderung, sich das alles zu merken und dann noch an den verschiedenen Stellen diese Kongruenzphänomene auch umzusetzen grammatikalisch. Das ist im Deutschen sehr schwer und das lernen Erwachsene oft gar nicht mehr ganz vollständig, dieses System. Trotzdem würde ich sagen, früher, das ist auch lange her, fand man dann Sprachen in Afrika, wo man sagte, ja, primitive Sprachen. Davon ist man natürlich auch heute vollkommen ab. Es gibt keine primitiven oder wirklich von Grund auf einfachen Sprachen auf der Erde.
Ja, das ist so verrückt, weil wenn man dann so darüber spricht, was das Deutsche alles enthält, denke ich als Muttersprachlerin so, okay, kein Plan. Ich spreche das einfach so. Ne? Also das ist so verrückt. Ich finde das sehr interessant.
Ja, das ist insgesamt auch mit der Zusammenarbeit oder in der Zusammenarbeit mit Erwachsenen Deutschlernen super, super spannend, was die alles über das Deutsch wissen. Ne?
Mhm. Ja, genau. Ja.
Die lernen das dann analytisch.
Ja,
die Kinder lernen das ja noch so ganz intuitiv eigentlich dann, wenn es gut läuft.
Mhm. Ja. Jetzt hast du schon angefangen, so ein bisschen zu sagen, was es da so für Wissen braucht, ne, über Geschlecht und über was brauchen denn Kinder noch so, um eben aktiv eine Sprache verwenden zu können?
Ja, im Prinzip brauchen sie, ich fange nochmal vom Umfeld an her, glaube ich. Wir können auch gerne nochmal ein bisschen so, ich sag mal, die linguistischen Strukturen fokussieren. Die Kinder brauchen Vertrauen zu Erwachsenen, die sie umgeben. Die brauchen Deutsch als dominante Sprache in der Einrichtung und die brauchen auch ein bisschen Zeit und Ruhe. Die Kinder müssen sich auch erstmal einhören zum Beispiel. Um das phonetische System einer Sprache zu lernen, brauchen Kinder viel Input, viel zu hören. Das dauert oft locker mal ein halbes Jahr, bis neue phonetische Kontraste überhaupt klar geworden sind. Ich gebe euch ein Beispiel vielleicht mal vom Arabischen. Das Arabische hat drei Vokale. Einen A-artigen Vokal, einen I-artigen Vokal und einen U-artigen Vokal. Das Deutsche hat, je nachdem, bisschen wie wir zählen, etwa 16 oder 17 Vokale. Und erstmal zu verstehen, dass wir sowas zwischen, ein Kontrast zwischen I und I, wie in Miete und Mitte, dass das ein Wort unterscheiden kann. I, I. Das ist für ein Perzeptionssystem, was jetzt mit drei Vokalen sich gebildet hat, erstmal was völlig Neues. Und da brauchen Kinder dann Zeit, um reinzufinden. Später brauchen sie dann eben eine ganze Menge an Wortschatzarbeit. Das heißt, die Vokabeln lernen in verschiedenen Wortfeldern, die für die Kinder auch bedeutsam sind. Was kann man sagen? Körperteile zum Beispiel haben alle Menschen, Kleidung brauchen alle Menschen, Nahrungsmittel, dass man da also sensibel guckt, was ist für das Kind wichtig. Und dann brauchen die natürlich dazu auch die entsprechenden grammatischen Strukturen. Das heißt, in der Wortschatzarbeit sollte man immer gleich auch Wörter grammatisch vernetzen. Das heißt, es bringt jetzt nicht so viel, wenn ich sage, hier, Bleistift. Ist dann gut zu sagen, schon hier, das ist ein Bleistift oder das ist der Bleistift. Da haben wir dieses Thema grammatisches Geschlecht schon wieder gleich am Wickel.
Mhm.
Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr vielfältig, auf welchen Ebenen Kinder Input brauchen, um Sprachen zu lernen. Insbesondere brauchen sie eben viel angenehme, sprachzentrierte Aktivitäten, in denen sie sich auch wohlfühlen.
Was können das so sein für Aktivitäten, wenn du sagst, sprachzentriert? Also was mir immer so einfällt, sind so die Klassiker, singen, Bücher, ja, mit den Kindern sprechen, gemeinsam Gesellschaftsspiele. Gibt es da noch was, wo du sagst, das sind so Tipps?
Also es beginnt wiederum bei dem vertrauensvollen, persönlichen Gespräch mit dem pädagogischen Fachpersonal. Das ist das vielleicht das Wichtigste. Dann können wir natürlich vorlesen oder mal ein Bilderbuchkino vielleicht machen. Kamishibai ist immer total angesagt. Das wird in fast allen Kitas gemacht. Das lieben die Erzieherinnen und Erzieher, das mögen die Kinder. Wir können mit Reimen arbeiten, so mit Sprechreimen, in der Art von den Tischsprüchen, die es eigentlich auch überall gibt. Die möchte ich nochmal besonders hervorheben. Die sind toll, gibt es ja ganz viele schöne. Die zeigen den Kindern die lautliche Struktur einer Sprache, das heißt die phonetische Ebene. Die zeigen Kindern eine rhythmische Ebene, eine intonatorische Ebene, also auch etwas sehr, sehr stark Lautliches. Dann sind da Wörter natürlich drin und auch grammatische Strukturen. Und durch diese Wiederholung, die ja Kinder normalerweise auch lieben, haben dann Kinder die Möglichkeit, wirklich sich da ganz, ganz intensiv auch reinzuspüren in die neue Sprache. Das heißt also, das empfehle ich immer sehr, mit Sprechspielen zu arbeiten. Gern auch mit gestischer Begleitung. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Geht ein Mann die Treppe rauf und solche Sachen. Oder alle Finger fliegen hoch. Oder wie ist das noch mit den Tieren? Die Finger sind alle verschiedene Tiere. Solche Sachen sind toll, weil man die auch oft wiederholen kann. Und weil die meistens dann auch den Kindern Spaß machen, die schon Deutsch können. Denn die müssen ja auch meistens mit unter einen Hut. Ja. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen.
Ja, ich glaube, was ich wichtig finde für die Praxis ist sozusagen, das ist ja auch so dieses alltagsintegrierte Sprachförderung, dafür kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, so dieses, ich nehme wahr, was du spielst, ich nehme wahr, was du lernen möchtest und ich gehe in Präsenz und bin da und zeige mich interessiert, und das ist meiner Erfahrung nach ein unglaublich toller Anlass zum Interagieren oder zum Sprechen, ne? Was machst du denn da? Was ist dein Ziel? Was ist, ne? Und da sind Kinder, weil Lernen ja am besten möglich ist, wenn wir begeistert sind, wenn sie begeistert von sich sprechen können, von dem, was sie bauen, was sie entwickeln und auch die Themen, was sie beschäftigt, also welche Themen sie beschäftigt. Ne? Nicht der klassische, jetzt ist halt wieder Weihnachten, jetzt müssen wir halt wieder Weihnachtslieder singen, sondern es ist eben Paw Patrol mit dem Auto, der dann da irgendwie rettet oder sonst, und da merke ich immer wieder, Sprachanlässe sind für mich häufig genau die Punkte, wo Kinder einfach unglaublich viel Begeisterung für haben, was sie beschäftigt oder auch Themen, die ihnen Angst machen. Ne? Also sowas wie eben der böse Mann oder so, da reden die wie Wasserfälle dann plötzlich. Ne? Also das, ich finde, das möchte ich noch ergänzen, weil das so ganz viel auslösen kann, so an Sprechmaterial.
Ja, danke. Auf jeden Fall.
Ja, und was ich auch rausgehört habe, ist, dass wir schon als Fachkräfte so ein Bewusstsein dafür haben sollten, dass wir korrekt sprechen oder eben, dass wir schon darauf achten, wie nutzen wir Sprache. Ne? Also, dass wir eben nicht abkürzen oder bewusst eben da reingehen und sagen, ja, diese Worte, diese Sätze, die ich jetzt dem Kind korrekt und vielleicht auch ausführlich wiedergebe, ist genau das, was es dann letztlich ja auch integrieren kann. Ne?
Ja, das fängt auf der phonetischen Ebene schon an, wenn wir so eine Äußerung haben wie, ich fahre mit dem Auto, dann sage ich ja zu euch, ich fahre mit dem Auto, fahre mit dem.
Ja.
Fahr mit dem. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt machen, wenn ich mit einem Kind spreche, dass ich dann ja, aus fahre mit dem ein Fahr mit dem mache. Das ist die phonetische Ebene, also gerne schon auch deutlich sprechen, damit die Phonetik klar ankommt, so dass das Kind das gut verstehen und auch abstrahieren kann. Naja, dass man eben dort eine Präposition und einen Artikel hat. Und dann aber natürlich auch die Äußerungen schon vereinfachen. Aber ich glaube, das ist dann oft für die Erzieherinnen und Erzieher eine ganz, ganz alltägliche Erfahrung, dass sie das auch runterbrechen. Was man eben nicht tun sollte, ist so auf ein Einzelwort-Kommandoniveau gehen. Also immer schon in ganzen Sätzen möglichst sprechen, auch wenn sie sehr einfach sind. Und dann eben die Komplexität langsam steigern. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, den Fachkräften aus der Arbeit auch mit dem Erstspracherwerb eine ganz, ganz vertraute Handlungsweise auch. Sich selbst zu beobachten, das ist was ich in meinen Seminaren immer sehr stark mache. Ich sage, schaut auf euch, ihr seid eine Sprachpersönlichkeit, ihr habt eure sprachlichen Angewohnheiten. Manche sind vielleicht reflektierter als andere. Das Ganze zu optimieren geht immer noch ein Stück weit. Schauen wir mal auf euch, was tut ihr eigentlich? Und da arbeite ich immer auch mal mit Beispielen von relativ komplizierten Sätzen, die uns als Erwachsene so ganz, ganz leicht über die Lippen kommen, mit eingebetteten Nebensätzen und die dann immer länger werden. Und sowas dann einfach mal für sich selber zu reflektieren, ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel.
Ja, genau. Und dieses, wenn ich in Kommandosprache spreche, ist ja nicht nur ein Thema, dass ich sozusagen sprachlich nicht unterstütze, sondern das ist ja auch im Sinne von Kinderschutzkonzepten oder eben verletzendem Verhalten auch wichtig, dass wir eben in einer höflichen, ausformulierten Bitte sprechen und nicht in einem Kommandoton.
Ja, der direktive Stil. Man rutscht da leicht rein, wenn man nicht aufpasst. Das kann schon sein. Insbesondere, wenn dann ein riesen Sprachwirrwarr ist und ich kann mich mit Deutsch kaum durchsetzen, ist es auch sehr schwer, in ganzen Sätzen mit allen zu sprechen. Wenn ich eine Gruppe habe, wo 8 oder 9 Sprachen präsent sind gleichzeitig. Das ist eine riesige Herausforderung.
Ist das auf jeden Fall.
Und das ist eine Situation, vor der tatsächlich viele Fachkräfte auch mit einer gewissen Hilflosigkeit stehen. Das muss man schon sagen.
Ist nicht einfach. Da sind wir bei der nächsten Frage. Wie ist denn so die Situation in den Kitas? Also was erlebst du da für Herausforderungen? Oder wir haben ja gerade schon so fast darüber gesprochen.
Ich erlebe wirklich das gesamte Spektrum von, also es geht los, wir sind hier in Baden-Württemberg auf dem Lande. Ich mache ja viel Online-Seminare, deswegen sehe ich deutschlandweit auch Fachkräfte aus den Einrichtungen. Wir sind hier auf dem Lande in Baden-Württemberg, ganz kleines Dorf. Und jetzt haben wir seit 2 Monaten haben wir ein ukrainisches Mädchen. So, das ist dann schon so. Da ist dann richtig was los, als auf einmal ein Kind, was kein Deutsch kann. So. Und das andere Ende des Spektrums ist, so kennt ihr ja auch die klassischen Stadtteile, wo wirklich zugewanderte Leute nicht ausschließlich, aber sehr, sehr stark vertreten sind. Bei uns in Kiel ist das Garden, da haben sich schon damals die aus der Türkei Zugewanderten angesiedelt. Ich war neulich in Schwerin. Da war das noch nicht so neu, aber da hatte offensichtlich die Politik so die alten Plattenbauten aus der DDR benutzt, um dort ausschließlich Menschen aus Afghanistan und aus Syrien einzuquartieren. Mhm. Und sowohl bei uns in Garden als auch dort in Schwerin war der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 100% in der Einrichtung. Mhm. Und die Erzieherinnen waren hilflos, das kann man wirklich sagen. Das ging ziemlich schnell für die waren das auch gar nicht so gewohnt. Auf einmal hatten sie eine völlig neue Arbeitssituation. Und das hängt natürlich auch sehr damit zusammen, wie Dinge auch politisch gesteuert und gewollt sind. Das sehe ich sehr stark. Und ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, Strukturen zu schaffen, um diesen Kindern eben, ich glaube, damit haben wir begonnen, ne, einen guten Start auch in die Bildungsbiografie zu ermöglichen und auch ganz klar zu sehen, dass die Kita der erste Schritt in das Bildungssystem ist. In anderen Ländern werden die Kinder schon mit 4 eingeschult. In Irland zum Beispiel habe ich eine befreundete Familie. Da gehen die Kinder mit 4 in die Schule. Ne? Das ist Bildung, was da stattfindet. Und wenn das strukturell bedingt die Kinder nicht erreicht und das schon am Deutscherwerb scheitert, was es dann manchmal tut, dann gehen die Kinder in die Schule weiter und können gleich in die DATS-Klasse rüber, weil sie einfach kein Deutsch gelernt haben. Und das ist eine riesige problematische Situation. Und es ist wirklich ein absolutes Kontinuum.
Hm.
Und würdest du denn sagen, dass, weil du jetzt gerade die DATS, die Deutsch als Zweitsprachenklassen erwähnt hast, dass es für Kita-Kinder vielleicht noch leichter ist in der Kita-Gemeinschaft, als wenn ich dann nachher wirklich in so einer DATS-Klasse bin?
Naja, natürlich. Das ist die große Chance, die Kita-Jahre, die ein Kind dann noch hat, zu nutzen, um spielerisch, um mit Selbstbewusstsein und ja, quasi schon auch integriert in eine Gemeinschaft wirklich deutsche Sprache und auch ein Stück weit eben ja, kulturelle Dinge in sich aufzunehmen. Wenn das Kind in die Schule kommt, dann hat es einen Außenseiterstatus letztendlich. Dann verpasst es Regelunterricht, dann heißt es du DATS-Klasse und zwar so lange, bis du genug verstehst, um dann irgendwann endlich in den Matheunterricht rübergehen zu können. Und das ist ein Fehlstart. Also da gibt es ja auch unglaubliche Zahlen. Ne? Wenn ein Kind zwei in Deutschland geborene Eltern hat, die beide Abitur haben, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Kind auch Abitur zu machen über 80%. Ja. Wenn ein Kind mit einer alleinerziehenden Person als Elternteil aufwächst, die nicht in Deutschland geboren ist, dann ist die Chance auf Abitur, ich glaube, so bei 15% oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist ja nicht, weil die Kinder zu dumm sind. Und da sehen wir, dass da viel getan werden muss. Und ich meine, habe ich extra nochmal nachgeguckt, bisschen wie man rechnet, 300.000 bis 400.000 fehlende Kita-Plätze in Deutschland. Und es ist ja auch ein bisschen klar, wer sich dann nicht rechtzeitig durch das Kita-Portal durchwurschteln kann und diese Plätze auch abgreift, das sind dann oft auch die zugewanderten Familien, weil das kompliziert ist, weil ein großer Mangel da ist. Und da, ja, da braucht man sich nachher natürlich auch nicht wundern, wenn das mit der Integration so ein bisschen daneben geht hier und da. Das fängt sehr, sehr früh an zum Teil. Und das ist, was ich beobachte und wo ich auch sage, ey, das sind Kinder, die haben dieses ganze Potenzial, mehrsprachig aufzuwachsen, hier ihren Platz zu finden. Und wenn man das nicht nutzt, dann macht man einfach schwere Fehler.
Ja, verpasst ganz viel. Ne? Was ist denn genau eine DATS-Klasse?
Oh Gott, jetzt habe ich den Terminus nicht, ich kann das jetzt nicht runterbeten, wie dieses Gesetz heißt. Es gibt in jedem Bundesland, wir sind ja nun föderal, ein Gesetz, wie man mit Menschen umgeht, mit Kindern und Jugendlichen umgeht, die im schulpflichtigen Alter sind, aber nicht genug Deutsch können, um am Regelunterricht teilzunehmen. Und da gibt es ein langes bürokratisches Wort für dieses Gesetz, was wir in Schleswig-Holstein haben. Und das regelt das bei uns so, dass Kinder dann, wenn sie nicht am Regelunterricht teilnehmen können, wegen mangelnder Sprachkenntnisse, in eine extra Klasse kommen, Deutsch als Zweitsprache, und dort so lange ausschließlich Deutschunterricht bekommen, bis sie dann meistens teilweise an bestimmten Stunden im Regelunterricht teilnehmen können. Das andere bleibt DATS-Klasse und dann irgendwann hoffentlich den Übergang komplett in den Regelunterricht schaffen.
Aber ist das bundesweit so?
Nein.
Nee, ne? Also ich kenne das nämlich gar nicht.
Es gibt andere Fördermodelle, die eben, wo es zumindest nicht DATS-Klasse heißt.
Ah, ja.
Aber das ist, was wir in Schleswig-Holstein hier haben.
Okay. Was für... Also du hattest das auch schon so ein bisschen angesprochen. Was für Probleme und Sorgen haben denn die Fachkräfte, wenn es jetzt darum geht, wirklich Kinder gut darin zu unterstützen, Deutsch zu lernen? Was für Sorgen haben sie und vielleicht wie, was wäre denn da eine Lösung dafür?
Ja, wie gesagt, die Sorgen hängen sehr stark von der jeweiligen Situation in der Einrichtung ab. Wenn wir mal sagen, was sind generell die Sorgen, dann geht es damit los. Ich möchte gerne, dass das Kind etwas tut, zum Beispiel sich anzieht, weil man in den Außenbereich raus möchte. Und das geht so nicht, weil das Kind einfach über normale Worte nicht erreichbar ist. Das ist so eine ganz, ganz typische Sache. Und das wird natürlich immer intensiver, je mehr Kinder da sind, die einen nicht verstehen. Das führt dann zu ganz vielen ganz praktischen Problemen. Ich höre dann, ich drehe mich hier im Kreis, ich habe das Gefühl, ich mache jeden Tag genau dasselbe, so niedrigschwellig. Ich rede wirklich nur noch in Anweisungen mit Händen und Füßen. Das ist gar nicht mehr mein Job, den ich eigentlich kenne. So, das passiert, wenn sehr viele Kinder kein Deutsch sprechen. Und dann gibt es natürlich auch eine Zeit lang viele Unsicherheiten. Wie kann ich denn jetzt überhaupt am am förderlichsten mit dem Zweitspracherwerb umgehen? Die ganzen Fragen, die wir auch schon berührt haben, darf ich die Muttersprache, die Herkunftssprache ausschließen aus dem Alltag? Wie komplex dürfen meine Äußerungen sein? Wie kann ich vielleicht ganz konkrete Fördereinheiten realisieren für Kinder, die kein Deutsch können? Ist ein Kind, was ich vor mir sehe, was sehr still ist, vielleicht schwer traumatisiert und ich komme nicht ran, weil da ganz andere Dinge durch Fluchterfahrung und eine schwierige familiäre Situation vorherrschend sind? Da gibt es sehr viele Probleme. Auch fällt es Fachkräften oft schwer zu beurteilen, ist der Zweitspracherwerb in Anführungsstrichen normal oder habe ich eine Sprachentwicklungsverzögerung? Und auch das ist manchmal nicht so leicht. Eigentlich kann man dann natürlich versuchen, die Eltern zu fragen, hat das Kind sich in seiner Herkunftssprache sprachlich in einem durchschnittlichen Tempo mindestens entwickelt? Aber das können die Eltern dann oft auch nicht sagen, weil auch dort die Kommunikation oft nicht so gut möglich ist, wie sie es sein sollte. Ja. Das heißt, es ist dann auch wieder für die Fachkräfte schwierig, Probleme ins Elternhaus zurückzumelden. Wobei da dann oft auch eine große Hilfsbereitschaft da ist von anderen Familien. Wenn da eine andere Familie ist, wo die Eltern Arabisch und Deutsch zum Beispiel schon besser sprechen, dann helfen die oft gerne. Ja. Und ich höre sehr viel von sehr motivierten Eltern, die auch wirklich einen großen Respekt haben vor der Arbeit, die in den Kitas geleistet wird. Aber trotzdem ist auch da eine Kommunikationsbarriere natürlich.
Ja, und ich in der bedürfnisorientierten Pädagogik, was wir ja hauptsächlich machen, da geht es ja auch viel um Emotionsregulation. Also das heißt, wie sprechen wir über Gefühle, können wir die... Also wie können wir die als Grundlage von Bedürfnissen begreifen? Und da kriege ich auch dann oft die Frage, ja, aber wie mache ich das denn mit Kindern, die mich gar nicht verstehen? Ne? Das heißt, ich glaube, Probleme gibt es auch, weil sozusagen die Emotionsregulation ja auch daran hängt, wie ich Gefühle in Worte packen kann. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann ist natürlich auch eine Koregulation von der Fachkraft aus ja schwerer möglich, ne? Also das heißt, ich kann dann vielleicht weniger gut das Kind darin unterstützen, die Gefühle zu regulieren und habe dann vielleicht auch mit starken Gefühlsausbrüchen oder so zu tun, ne? Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist, ne?
Auf jeden Fall. Da geht natürlich dann immer auch ein System mit Händen und Füßen erstmal. Mit Gestik und Mimik, was sehr viele universelle Züge auch trägt. Mhm. Das ist ja oft dann auch das täglich Brot in der Kita, dass eben mit Händen und Füßen gearbeitet wird. Ich empfehle dort ein relativ stark reguliertes System zu verwenden. Das heißt unter Umständen sogar in der gesamten Einrichtung mit festgelegten Gesten zu arbeiten, die alle verwenden, die den Kindern eben Sicherheit und Orientierung geben. Da gibt es Systeme, die kann man sich anschauen, die sind zum Teil aus der Gebärdensprache entlehnt worden. Ja. Das kann man sich ganz leicht zurechtfinden im Internet, wie das funktioniert. Das ist eine Sache eben. Und auch solche Dinge in der Arbeit an Sprache nicht zu vergessen. Das stößt bei mir einen Gedanken an. Ich habe ganz viele Bildkarten natürlich schon gesehen und die Arbeit mit Bildkarten spielt eine große Rolle. Das heißt, man kann den Kindern zeigen, worum es geht, kann auch Bildkarten der eigenen Einrichtung anfertigen, dass man das Außengelände fotografiert und das zeigen kann und die Toiletten fotografiert und vielleicht den Essenstisch. Und da sage ich immer, vergesst bitte nicht, mit anderen Wortklassen als mit Substantiven zu arbeiten. Und da habe ich jetzt gerade ganz, ganz hübsche Bildkarten zum Thema Gefühle gesehen. Gibt es ganz viel. Wo man ja auch die Kinder Gesichter abbilden kann. Und dort hat man dann gleich die Verknüpfung zwischen Gestik und Mimik und auch den Adjektiven. Das ist eben traurig und wütend und fröhlich. Also auch daran kann man aktiv auch arbeiten.
Ja.
Aber gut, jetzt sind wir wieder beim Training. Du hast ja eben die sozialen Probleme angesprochen. Die sind natürlich da. Auch für die Erzieherin ist es eine große Schwierigkeit im sprachlichen Handeln gegeben mit diesen Kindern.
Ja, absolut. Ich sage dann gerne, dass ich das, also ich mache oft diesen Vergleich zwischen einem Baby auf dem Wickeltisch und einem Kind, was gerade was Deutsch noch nicht gut kann. Und ich sage immer, mit einem Baby, auch wenn es nicht alles versteht, sprechen wir ja trotzdem komplett ganze Sätze. Also das heißt, wir sagen dann auch, oh, jetzt, das magst du nicht, ne? Und das ärgert dich jetzt und das ist ja blöd, das tut weh, ne? Also das heißt, wir sprechen zwar markiert, aber wir sprechen ja trotzdem in ganzen Sätzen. Und ich finde, das ist total wichtig, weil wir natürlich einerseits Anregungen zur Sprachentwicklung geben und auf der anderen Seite, das ja die Grundlage emotionaler Entwicklung ist. Und wenn ich, und ich glaube, das lässt sich gut auf Kinder übertragen, die Deutsch als Zweitsprache lernen, weil sie natürlich trotzdem merken, welche Haltung wir haben oder was wir zum Ausdruck bringen möchten, auch wenn nicht jedes einzelne Wort verstanden wird. Deswegen bin ich da sehr dafür, trotzdem mit dem Kind genauso zu sprechen, als wäre es ein Kind, das das verstehen könnte.
Ja, sehr schön, danke, ja. Kinder sind ja dran gewöhnt, dass alles Mögliche um sie herum passiert, was sie nicht vollständig oder oft auch gar nicht verstehen. Mhm. Und da gehe ich voll mit. Ja. Gib dem Kind einen Input, das muss nicht alles verständlich sein. Und oft ist es gut, das dann einfach auch nochmal mehr oder weniger genauso zu wiederholen. Und das Kind erschließt sich dann die sprachliche Struktur aus diesem Input. Früher sagte man ja, Sprache ist Input gesteuert, also Sprache entsteht Input gesteuert. Davon ist man jetzt so ein bisschen ab, weil das hört sich so an, als ob man in das Kind einfach nur was reinfüllen kann, wie auf eine Festplatte oder keine Ahnung, man setzt das vor YouTube und dann gibt's da ordentlich Input und dann läuft das schon. So ist es natürlich nicht. Wir sprechen jetzt zunehmend von Intake. Das heißt, das Kind muss es auch aufnehmen können und wollen, aus der Situation heraus, auch immer in Interaktion. Wir wissen sehr gut, dass es kaum funktioniert, wenn das eine passive Situation wie Medienkonsum ist. Da passiert nicht so viel. Ja. Und da kann ruhig dieser Intake, der darf ruhig komplex sein. Das ist, das ist normal. Und der Spracherwerb für ein zweisprachiges Kind, der ähnelt tatsächlich, genau wie du sagst, in ganz, ganz vielen Bereichen dem Erstspracherwerb. Insbesondere, wenn wir uns ein dreijähriges Kind vorstellen. Das braucht eigentlich nur genug sprachliche Anregung. Ja. Und dann hat das mit vier, wenn das von drei bis vier im Elementarbereich ist, dann ist es mit vier schon ziemlich fit in Deutsch. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Beziehungen stimmen und das Kind glücklich ist.
Das ist vielleicht noch ganz spannend, wenn du jetzt sagst, wenn die Beziehungen stimmen. Also ich finde dieses Bild vom Intake total schön. Also zum einen, wie wichtig ist wirklich die Beziehung zu der Fachkraft und dann auch, inwieweit spielt da die Persönlichkeit des Kindes, also Temperament und Ähnliches, eine Rolle, wenn es dann um den Spracherwerb geht.
Ja, spannend, ja. Erziehung zur Fachkraft, ich glaube, das können alle pädagogischen Fachkräfte bestätigen. Zu manchen kleinen Menschen entsteht sehr leicht eine Bindung, zu anderen ist es schwieriger und das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch, auch die eine Fachkraft versteht sich mit einem Kind vielleicht einfach auch etwas besser und es funktioniert einfacher. Das gibt es natürlich immer. Schwierig ist es oft, wenn Kinder unter der ganzen Situation, der familiären Situation oder auch der Situation in der Kita wirklich beginnen zu leiden und sich zurückziehen. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Und dann muss man natürlich wirklich versuchen, dort ja ganz, ganz kompliziert oft Beziehungen neu aufzubauen. Und wenn dann die Sprache fehlt, die gemeinsame Sprache fehlt, dann ist das natürlich oft noch viel schwieriger, als wenn man eine gemeinsame Sprache schon hat. Das heißt, ist wiederum eine Wahnsinnsherausforderung für die Fachkräfte in den Einrichtungen.
Ja.
Und es kommt eben auch natürlich hinzu, dass oft einfach nicht Zeit und Ruhe genug ist, um wirklich sich auf ein Kind oder auf zwei Kinder so zu fokussieren, wie es eigentlich sinnvoll und notwendig wäre oft.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, also wir haben es schon so ein paar Mal angesprochen, was können jetzt Fachkräfte, die uns hier zuhören, was können die denn jetzt konkret machen? Also wir haben schon gesprochen von Liedern, Singen, Reime, bewusstes Sprechen, also so ein korrektes Sprechen, ganz bewusst Veränderungen in den Sätzen. Dann dieses korrigierte Feedback. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, was Fachkräfte machen können? Auch zum Beispiel, um diese Teilbereiche eines Spracherwerbs fördern zu können.
Also ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen. Wenn wir von den Teilbereichen her kommen, beginnt, wenn man so will, eine Sprache mit einer Phonetik. Für die Phonetik ist es erstmal ganz wichtig, dass Kinder sehr, sehr viel hören. Da wir also vorlesen gut. Und da geht es auch erstmal gar nicht darum, dass das Kind die Wörter versteht, sondern nur das neue Lautsystem in sich aufnimmt. Und da legen sich neue Schalter um, gerade im kindlichen Gehirn, welche Kontraste man braucht, dass das Deutsche meinetwegen ein Ch und ein Sch hat. Das sind zwei Zischlaute, die sind sich gar nicht so unähnlich. Ch und Sch. Trotzdem kann ich dadurch Kirche und Kirsche unterscheiden. Und da sich einzuhören, dafür ist es einfach erstmal wichtig, dass die Kinder wirklich viel hören. Das kann, können Reime sein, das kann ein Vorlesen sein, das ist die erste Ebene eigentlich. Dann können wir auf die Wortschatzarbeit nochmal wieder gucken. Da helfen Bildkarten oft sehr. Das heißt, dass wir mit Bildkarten spielen. Da gibt es zum Beispiel so Sachen, die sind dann so wie so ein Monopoly aufgebaut oder wie so Würfelspiele, wo man dann auf verschiedene Felder gerät, wo dann Gemüsesorten abgebildet sind zum Beispiel oder wieder die Körperteile abgebildet sind. Da kann man auch gut Kinder, die schon Deutsch kennen, mit integrieren. Die dürfen dann verraten, wie das Wort heißt oder die dürfen einen Satz damit bilden oder so. Das heißt, da gibt es also auch ganz viel super gezieltes Material, was damit arbeitet. Wir können Kim-Spiele spielen, dass Kinder in einen Korb mit Obstsorten reinfassen können und dann erkennen, dass es eben eine Banane oder ein Apfel ist und das dann benennen einfach immer. Wortschatzarbeit ist auch besonders wichtig im Bereich von Verben, weil an den Verben hängen ja viele grammatische Funktionen dran. Da hängen wir im Deutschen die Anzahl dran, also den Numerus, die Person, die verschiedene Zeitformen, all das findet am Verb statt. Das heißt, nur das Verb laufen zu lernen, wenn ich jetzt sage laufen, ist nur ein kleiner Teil der Sache. Und da geht man eigentlich dann von der Wortschatzarbeit in die Förderung von Grammatik auch wieder über, dass die Kinder lernen, Sätze zu bilden, dass man ins Gespräch kommt und eben immer im Gespräch mit den Kindern auch gleich grammatische Strukturen mitvermittelt. Und dann später, wenn das Kind schon etwas weiter ist, wenn das passive Verständnis schon ausreichend ist, natürlich auch die aktive Sprachverwendung zu fördern. Das bedeutet, offene Fragen stellen, Kinder ausreden lassen, den Kindern Sprechanlässe zu geben, zum Beispiel im Morgenkreis, wo sie vielleicht noch nicht in so gutem Deutsch wie die einsprachig in Deutschland aufgewachsenen Kinder sich beteiligen können, aber auf jeden Fall Sprechanlässe bekommen und einfach lernen, mit dem neuen Sprachsystem auch in der Gruppe umzugehen. Und eben nie zu vergessen, ganz wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Kind-Kind-Interaktion mit besser Deutsch sprechenden Kindern stattfinden kann. Das heißt, vielleicht mal, wie wir auch schon vorhin erwähnt haben, wenn die Kinder dazu neigen, sich in Gruppen, wo die Erstsprache gesprochen wird, zurückzuziehen, die Kinder dann so ein bisschen rauszulocken und in den Kontakt mit deutschsprachigen Kindern zu bringen, in angenehme Spielsituationen, mit Musik und Tanz und Tierstimmen und Sport, so Sachen, die auch ein ganzes Stück weit ohne Sprache funktionieren. Da ergibt sich dann viel. Also ja, es ist so ein großer Bereich, wenn wir alltagsintegriert denken von Aktivitäten und sprachsensiblen Verhalten, der dort Spracherwerb fördert.
Ja, und man ist ja auch davon weggekommen zu sagen, ich nehme mir jetzt ein Kind raus und mache mit dem Sprachförderung so, ne? Sondern dieses im Alltag, ne? Also im Alltag eben mit dem Kind sprechen, gezielt ja, ins Gespräch kommen oder Angebote schaffen, wo eben Sprache verwendet werden muss. Das so höre ich das so raus.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das zum Teil ein bisschen aus der Not geboren ist, dass man es nicht mehr schafft, Kinder auch mal rauszunehmen. Ich höre zunehmend, ja, früher kam ja bei uns immer die Logopädin oder jemand aus Sprachkita, eine Sprachfachkraft und hat dies, das gemacht. Jetzt irgendwie nicht mehr, keine Ahnung warum. Also ich halte das im Prinzip schon für sehr sinnvoll und wünschenswert. Vielleicht nicht einzelne Kinder, aber mal sowas. Man sagt dann, heute ist ja wieder Teekränzchen. Wir gehen jetzt mal ins... Julian darf mitmachen und Ahmed darf mitmachen und Maxine darf mitmachen und wir machen jetzt Teekränzchen. Oder wir spielen zusammen in der Sprachwerkstatt. So, und dann geht man mit den 5 Kindern nach nebenan, die Sprachfachkraft möglichst, eine ausgebildete Person, wenn es geht. Und dann kann man mal 2 Stunden wirklich intensiv sich mit Sprache beschäftigen. Mhm. Das ist toll, wenn das geht.
Ja.
Aber natürlich, ich sag mal andersrum, ist es toll, wenn dieses alltagsintegrierte Sprachbilden, also quasi immer und überall sprachsensibel zu arbeiten, wenn das stärker auch gemacht wird. Aber ich glaube, die konkrete Förderung und der ja gezielte, gerichtete Spracherwerb, der, wenn man das kann, wenn man das leisten kann, ist das eine tolle Ergänzung, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich erlebe das auch, dass das ja auch so eine, also ich habe das schon in Kitas mitbekommen, dass dann Kinder eben so in so einen Nebenraum gegangen sind. Das kann ja auch was total Wertschätzendes haben, ne? Sowas, wir sind hier die Auserwählten oder sowas. Also wir dürfen jetzt ganz alleine da, zum Kaffeekränzchen. Das ist ja auch die Frage, wie mache ich das, ne? Mache ich das, indem ich sage, ja, du musst jetzt halt mal noch ein bisschen Deutsch lernen, so, deswegen musst du jetzt mit mir mitkommen, oder sage ich, hey, das ist jetzt unser Moment. Und das hat ja nicht nur was von Sprachentwicklung, sondern von, ich möchte mir jetzt nur für dich Zeit nehmen oder nur für euch drei oder sowas, ne? Ja. Ja, wir haben ein paar Mal von den Rahmenbedingungen gesprochen. Ich würde jetzt, glaube ich, gerne zum Abschluss nochmal so fragen, was würdest du dir wünschen? Also was würdest du vielleicht auch so auf globaler, vielleicht sogar politischer Ebene, was hättest du so für einen Wunsch, was sich verändert in den Einrichtungen, damit Sprachentwicklung besser, also dass Kinder, die Deutsch wirklich noch nicht gut können, da bessere Bedingungen vorfinden?
Ja, da kann man den Rahmen natürlich erstmal ganz groß aufziehen. Ich glaube, das klang ja jetzt auch schon sehr intensiv an. Es geht erstmal um eine bessere Finanzierung von Kita- und Krippenplätzen. Ich glaube, da stimmen alle zu. Ich meine, es ist nicht nur so, dass da viele fehlen. Es ist auch so, dass immer mehr nicht so gut ausgebildetes Fachpersonal in den Einrichtungen arbeitet. Habe ich gerade auch noch einen großen Artikel drüber gelesen. Also das ist dann einerseits natürlich der viel zitierte Fachkräftemangel. Andererseits vielleicht auch ja ein politischer Wille, der ja schon immer gerne mal am Bildungssystem angesetzt hat, wenn es hieß, das Geld ist mal wieder knapp.
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass hier auch gerade, wenn wir uns anschauen, wie mit Multikulturalität in Deutschland derzeit umgegangen wird, wie viele Probleme wir da haben, gesellschaftlich miteinander klarzukommen, dass da ein ganz, ganz entscheidender Hebel liegt tatsächlich für ein gutes Zusammenleben auch. Das heißt, dort würde ich mir natürlich wünschen, dass die Kindertageseinrichtungen und auch später die Schulen darauf gut vorbereitet sind, rein personell auch. Eine Schulung des pädagogischen Fachpersonals ist natürlich auch sehr hilfreich. Das haben wir in Schleswig-Holstein ja ein Stück weit auch per Gesetz festgeschrieben, dass pädagogische Fachkräfte, die ihre Ausbildung, ich glaube, vor 2013 abgeschlossen haben, sollen eine gewisse Anzahl von Fortbildungsstunden zum Thema alltagsintegrierte Sprachbildung erhalten. Da bin ich ja auch tätig. Das ist toll, das zu machen, dass dort also dem Fachpersonal Werkzeuge, Methoden an die Hand gegeben werden, um effektiver Sprache zu fördern. Ja, und eine weitere Sache, auf die man, glaube ich, sehr achten sollte, ist, dass man diese Brennpunkt-Kita-Situation nicht zu stark sich dahin entwickeln lässt, dass es Kitas gibt, wo praktisch Deutsch nicht mehr die wichtigste, die Alltagssprache ist. Das hängt ein bisschen mit der Verteilung der jungen Menschen auf die Einrichtungen zusammen. Dass ich immer noch sehe, wenn wir einen Stadtteil weitergehen und da sind dann praktisch überhaupt keine Kinder mehr aus zugewanderten Familien, dass man das vielleicht versucht, ein bisschen besser zu verteilen auch. Dafür müsste man ja gar nicht unbedingt mehr Geld ausgeben, sondern einfach dieses Mischen stärker versucht. Und auch, glaube ich, eine Sache, die nicht so schwer ist, die aber sehr hilfreich sein kann, ist auch die Eltern, so gut es geht, die Elternhäuser mit einzubinden. Das heißt, die Motivation auch der Eltern Deutsch zu lernen, das Prestige auch, was Deutsch in der Familie hat und auch der Blick auf das deutsche Bildungssystem, das spiegelt sich nachher alles in der Motivation der Kinder natürlich auch wieder. Mhm. Das heißt, dort den Kontakt zu suchen mit den Familien, dort auch vielleicht Materialien und Hilfestellungen für den Zweitspracherwerb in die Familien zu geben, dort aber auch auf die Familien zuzukommen und zu sagen, komm, wir machen multikulturelles, internationales Buffet hier mal bei uns oder feiern mal das Zuckerfest oder irgendwas anderes, so dass dort eine stärkere Identifikationsmöglichkeit auch entsteht. Das ist auch eine ganz wichtige Stellschraube auch am Ende für den Spracherwerb der Kinder.
Ja, absolut. Ja, Benno, danke schön, dass du uns mitgenommen hast in das spannende Thema der Mehrsprachigkeit. Ich konnte für mich auf jeden Fall auch ganz viel mitnehmen. Vielen Dank.
Ja, danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Ihr habt ja hoffentlich gemerkt, dass mir das super wichtig ist und ich freue mich, wenn Leute da sich damit beschäftigen und so mit offenen Augen und Ohren da durchs Leben laufen.
Ja,
das merkt man auf jeden Fall, ja.
Klasse. Danke euch.
Tschüss.
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 Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.